Werbung.
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Werbung Ende.
Borussia Dortmund verliert das dritte Bundesligaspiel in dieser Saison. Die Pfiffe gegen Nico Schlotterbeck überschatten dennoch alles. Hat er das verdient und blüht ihm jetzt sogar das Anton-Schicksal? Denn Einsatz könnte ihm auf die Füße fallen. Außerdem passiert es jetzt doch, Ricken bestätigt Interesse an Jadon Sancho. Ab in eine neue Folge, die Dortmund-Woche.
Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche und wir haben wieder mal einiges zu besprechen. Ich schick's gleich vorweg. Wenn ich mir so ein bisschen nasal anhöre, dann hängt das damit zusammen. Ich bin ein klein wenig verheuschnupft und ich will jetzt nicht rumjammern, aber ich leide auch noch ein klein wenig unter den Auswirkungen des Wochenendes. War recht intensiv für mich diesmal. Zwei Spiele, der BVB am Samstag zu Hause gegen Leverkusen. Und da verrate ich kein Geheimnis, das war nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig, dieses Spiel. Und dann bin ich am Sonntag noch gewesen und habe mir Mainz 05 gegen den SC Freiburg angeschaut. Tut manchmal ganz gut, auch den Horizont ein bisschen zu erweitern. Also dass man, auch wenn Schwarz-Gelb logischerweise ein Schwerpunkt meiner Arbeit ist, das dürfte sich rumgesprochen haben, dass man trotzdem immer sich auch den Blick über den Tellerrand hinaus bewahrt. Manni Sedelbauer, hallo. Aber ich glaube, dein Wochenende war auch intensiv.
Hi Olli, hallo an euch da draußen. Ja, durchaus. Bei mir war es eher ein bisschen überraschend, dass es dann doch intensiver wurde als gedacht. Ich war natürlich auch am Samstag in Dortmund, habe mir ja diesen knappen Auswärtserfolg der Leverkusen oder eben die knappe Heimniederlage, die dritte Bundesliga-Niederlage in der Saison angeguckt und wurde dann tatsächlich Freitag müsste es gewesen sein, gefragt, ob ich nicht am Sonntag im Doppelpass einspringen könnte, weil ein Gast abgesagt hätte. Und ja, ich sag mal so, Olli, du kennst das auch, wenn der Doppelpass anruft, da sagt man eigentlich nicht nein, ne?
Das ist so, definitiv. Problem ist dann natürlich, wenn du zum Beispiel, wie wir beide jetzt im Westen am Samstag in Dortmund ein Spiel hast, du musst dann am Sonntag früh anreisen, also nach München fliegen.
So ist es.
Man muss schon relativ früh aufstehen. Ne? Und die andere Arbeit, die man noch machen muss in der Nachberichterstattung,
ja, klar,
über das Spiel, das man besetzt hat, die bleibt ja nicht liegen. Das heißt, man muss im Prinzip eine Nachtschicht machen, weil man am Sonntagvormittag wegen der Doppelpass-Sendung dann auch nicht mehr allzu viel Zeit hat. Das heißt, sehr wenig Schlaf in der Nacht von Samstag auf Sonntag.
Ja, ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also ich bin dann heimgekommen nach dem Spiel. Dann telefonierst du natürlich, ich wohne ja in Köln, schon auf dem Heimweg, relativ ausführlich. Hab dann noch was geschrieben und bin dann, Olli, weil das darf ja auch immer nie auf der Strecke bleiben, noch auf eine Geburtstagsfeier, auf der ich eingeladen war. Da hat es dann aber nur für einen Teller Currywurst gereicht. Und während dann sozusagen die Freunde beim Bierpong sozusagen richtig in Fahrt gekommen sind, habe ich dann gesagt, Leute, ich muss heim, ich muss mir noch das Sportstudio angucken, damit ich weiß, was da noch so alles passiert ist auf den anderen Plätzen. Und dann ja, wird die Nacht schon auch sehr, sehr kurz. Dann fliegst du da nach München, ist ja Gott sei Dank direkt am Flughafen, also musst du da auch nicht so weit noch fahren. Und dann ging es tatsächlich auch danach schon wieder zurück nach Köln. Irgendwie auch immer verrückt, finde ich, dass du da innerhalb von einem Tag schnell mal nach München und wieder zurück. Aber ist halt dann so. Und ich meine, der Doppelpass, ja, hat immer noch eine immense Strahlkraft. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich bei Sport 1 arbeite, aber ist halt eigentlich so, ja, mit das größte Talkformat und das schon seit Jahren und Jahrzehnten. Von daher, ja, freue ich mich, dass ich da dabei gewesen bin. Und das war auch immer schön. Freddy Bobic war da, der ja durchaus auch eine Vergangenheit beim BVB hat. Also ist ja auch dann eine sehr, sehr runde gewesen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, Olli. Und ja, du hast sozusagen zwei knappe 0-1 Siege oder auch Niederlagen gesehen am Wochenende.
So ist es. Ich habe 2-1-0 Auswärtssiege gesehen. Kurz noch zum Doppelpass. Manni, hast natürlich völlig recht. Die Strahlkraft dieses Formats ist nach wie vor enorm. Ich sag's mal so, du kannst 100.000 noch so gute Artikel geschrieben haben. Du wirst, selbst wenn sie World-Class-Artikel sein sollten, und ich nicht behaupte, dass ich die immer fabriziere, aber selbst wenn sie es denn sein sollten, du kriegst nie so viel Rückmeldungen wie auf einen Besuch im Doppelpass.
Ja, das also insofern,
das ist etwas für uns Sportjournalisten, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Wie werden wir wahrgenommen in der Branche etc. pp. Also da ist der Doppelpass fast auch sowas wie eine Börse. Also für mich ist es dann immer schön, ich kann das sehr gut nachvollziehen, die Schilderung, die du da eben gemacht hast, den Stress, den du dann vorher hast, mit der Anreise, mit wenig Schlaf vorher. Wenn die Sendung dann vorbei ist und man geht rüber zum Essen, so dann fällt immer so ein bisschen der Druck von einem ab. Das sind dann wirklich
ja,
so.
Auf jeden Fall.
Wenn man dann noch nette Gespräche führen kann, von mir aus auch beim Weißbier in München, das ist dann wirklich sehr schön. Du weißt, jetzt ist erstmal ein Schnitt, du hast ein intensives Wochenende bis auf die Heimreise dann anschließend hinter dich gebracht. Das sind so die Momente, wo ich mich dann immer sehr wohl gefühlt habe.
Ja, aber lass uns über Fußball reden. Auf jeden Fall. Ja, mein Papa ist tatsächlich sogar auch vorbeigekommen und ein Kumpel von mir. Und das war wirklich sehr schön. Die sind dann extra zur Sendung gekommen, haben dann zugeguckt. Und ja, dann haben wir uns zumindest so ein paar Minütchen noch rund um die Sendung unterhalten. Und das war auch sehr, sehr schön. Denen hat es auch gut gefallen. Die sehen natürlich so ein Set auch nicht alle Tage.
Na klar.
Wobei sie beide gesagt haben, sie dachten, das wäre eigentlich noch größer vor Ort, meinten, das wirkt offenbar im TV dann doch noch immer größer, als es dann vor Ort war. Ich muss immer sagen, wenn ich dort bin am Flughafen und diese Palmen sehe und alles Glas außenrum, bin ich schon immer beeindruckt von dieser Kulisse. Und dann hast du immer noch Live-Publikum und so.
Genau.
Aber ja. Olli, kommen wir zum Spiel.
Let's talk about Football, genau.
So ist es. Und die Frage ist, talken wir überhaupt über Football? Also sprechen wir über das Sportliche?
War es überhaupt Fußball, ne?
Ja, genau. War es Fußball? Oder starten wir mit den 90 Minuten oder starten wir vielleicht dann doch über eine Sache, die vor dem Spiel ihren Ursprung genommen hat, und zwar bei der Mannschaftsaufstellung. Was meinst du?
Ich würde Letzteres vorschlagen. Also wir können sicherlich auch dieses Spiel, wenn man eine masochistische Ader hat, bleibt man dann auch dran, noch ein bisschen streifen zwischendurch. Ich glaube, wir sind uns einig. Es war, fand ich zumindest, eine der schlechtesten Saisonleistungen von Borussia Dortmund. Klar, ein guter Gegner, Bayer Leverkusen, überhaupt keine Frage. Aber du hattest von Anfang an das Gefühl, dass der BVB, was die Einstellung angeht, was die Schärfe angeht, dieser Aufgabe da nicht richtig gewachsen war. Es war für mich auch, ich weiß, Fußball wird vom Ergebnis her analysiert, insofern ist vielleicht in der Nachbetrachtung dieses Spiel der Mannschaft beim VfB Stuttgart in der Vorwoche noch etwas glimpflich weggekommen, weil es gegen Ende hin halt 2-0 gewonnen worden ist. Mhm. Aber da hat es auch schon so eine Tendenz gegeben hin zu einem, wie soll ich sagen, nicht gerade zielstrebigen Spiel. Was den Spielaufbau anging, reichlich verzagt. Diesmal gab es auch eine Reihe von Ballverlusten, die dazu geführt haben, dass quasi aus Dortmunder Sicht so gut wie nie richtiger Spielfluss aufgekommen ist. Also extrem viel Luft nach oben, sehr, sehr enttäuschend. Aber das große, übergelagerte Thema war natürlich das, was ich, Manni, ja, es hat sich quasi aufgebaut schon, vor Beginn, als Nobby Dickel die Mannschaftsaufstellung verlesen hat, als es sehr laute Pfiffe speziell von der Südtribüne gegeben hat, als der Name Nico Schlotterbeck gefallen ist. Und das, obwohl ja oder gerade, weil am Freitag diese eigentlich ja lang herbeigesehnte Vertragsverlängerung verkündigt worden ist. Aber die Fans sind natürlich nicht dumm und die Fans wissen auch, dass diese Vertragsverlängerung, was soll ich sagen, jetzt nicht unbedingt als emotionales Commitment ja, zu verstehen ist zwischen Spieler so und Verein, um es mal ganz, ganz vorsichtig auszudrücken.
Ja, ganz, ganz also, vorsichtig ausgedrückt. Ja,
das ist, also der Deal ist ja mittlerweile durchgesickert. Man muss immer noch sagen, das ist natürlich alles nicht offiziell bestätigt worden. Also was bestätigt worden ist, ist die vorzeitige Vertragsverlängerung bis 2031. Was nicht offiziell bestätigt worden ist, was aber nach unseren Informationen und auch nach den Informationen vieler Kollegen Fakt ist, ist eine vereinbarte Ausstiegsklausel, die halt besagen soll, dass bestimmte Spitzenvereine, die allerdings jetzt tatsächlich noch nicht so richtig bekannt sind, dass bestimmte Spitzenvereine Schlotterbeck für eine fixe Summe aus dem Vertrag herauskaufen können. Und dann, und ich glaube, das ist eigentlich, von dieser Ausstiegsklausel musste man ja bei halbwegs realistischer Betrachtung der Marktlage ausgehen. Also zumindest konnte man davon ausgehen, dass es keine Verlängerung mit Nico Schlotterbeck geben wird ohne Ausstiegsklausel. So weit, ja, so gut, von mir aus auch
ganz
so schlecht.
Wichtig. Ja, ja, ganz wichtig da noch zu erwähnen, die Bayern sind nicht dabei. Also ja, die Bayern, die sind nicht damit inbegriffen. Das ist ja wahrscheinlich für euch da draußen auch zumindest so ein schwacher Trost, dass ihr als BVB-Fans nicht das Schicksal erleidet, wie damals bei Mario Götze oder Robert Lewandowski. Also dieses Horror-Szenario, das war dem BVB auch wichtig zu umgehen. Ja, und Olli, machen wir uns nichts vor, ne? Also da werden 3, 4, 5 Vereine wahrscheinlich auf der Liste stehen, von denen mindestens mal wahrscheinlich 2 Spanier dabei sind, mit Real, ja, mit Barca. Wie gesagt, das ist alles Spekulation, dann kommt wahrscheinlich Liverpool noch dazu. Also das ist schon wirklich die allerhöchste Güteklasse. Ob es dann so weit kommt, wann es so weit kommt, ist natürlich dann die andere Frage.
Ja, aber wie gesagt, okay, Bayern stehen nicht drauf. Da hat man sich dann offenbar darauf verständigt, dass man das sozusagen aus Selbstschutz auch durchsickern lässt.
Ja, ist auch, glaube ich, gar nicht unbedingt sein bevorzugtes Ziel. Also ich glaube, wenn,
nö,
dann
das glaub ich auch nicht.
Tatsächlich nochmal ins Ausland.
Das glaube ich auch nicht. Aber der eigentliche Knackpunkt ist natürlich, dass diese Klausel offenbar jederzeit aktiviert werden kann. Also damit auch schon nach der Weltmeisterschaft und somit unmittelbar vor Beginn der, ja, kommenden Bundesliga-Saison.
Das
und
das ist, der Punkt.
Das ist tatsächlich etwas, was in dieser Form, also mir fällt da jetzt kein vergleichbares Beispiel ein, was in dieser Form ja neu ist und das natürlich Konsequenzen hätte. Denn sollte dieser Fall tatsächlich eintreten, da würde der BVB zwar gutes Geld einnehmen für ihn, aber unter nicht unerheblichem Zugzwang stehen, in relativ kurzer Zeit einen gleichwertigen Ersatz zu finden. Das ist die Achillesferse eines Deals, der, ich sag mal, ansonsten aus rein wirtschaftlicher Sicht für Borussia Dortmund, das habe ich ja schon in der vergangenen Woche gesagt und dabei bleibe ich auch, alternativlos ist. Du musstest einen drohenden, massiven finanziellen Verlust verhindern. Ja. Das ist ihnen mit diesem Deal gelungen. Aber es ist natürlich auch klar, dass du für diesen Deal, weil wir reden hier, auch wenn Fußball Teil der Unterhaltungsindustrie ist, der Profifußball, wir reden hier ja immer noch über einen Sport, der von Emotionen lebt, der irgendwo auch davon lebt, dass sich Spieler mit dem Verein identifizieren. Und all dies ist natürlich jetzt, wie soll ich sagen, jetzt nicht unbedingt die Kernkompetenz, die in diesem Deal liegt. Und insofern finde ich, war das für mich eigentlich gar nicht überraschend, dass die Reaktion so ausgefallen ist, wie sie dann am Samstag ausgefallen ist. Also er wurde laut ausgebuht, schon bei der Verlesung der Aufstellung und dann anschließend während des Spiels ja auch noch, also zumindest in den Anfangsminuten bei jedem Ballkontakt.
Ja, ja. Wenn ihr im Stadion wart, werdet ihr es ja selbst mitbekommen haben. Ich glaube auch, Vor den Fernsehern hat man das mitbekommen. Bei der Mannschaftsausstellung war es eben besonders laut. Da war die Mannschaft noch im Spielertunnel, war kurz vorm Einlaufen. Und da hat Nobby Dickel dann eben ja, den Namen mit der Nummer 4 vorgelesen, hat dann den Vornamen betont, hat dann auch mal gesagt, ja, und der Mann hat bis 2031 unterschrieben, Nico, und dann hast du den Nachnamen gar nicht mehr verstanden. Also das war schon deftig. Ja. Und die Dortmunder, die haben dann nach dem Spiel, zumindest die Verantwortlichen, die haben offenbar die Köpfe zusammengesteckt und haben gesagt, ja, wie kommunizieren wir das jetzt im Nachgang? Und ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, weil ja, die Marschroute war dann offenbar, ja, das haben wir gar nicht so genau wahrgenommen. Aber wir hören mal rein, was Niko Kovac und dann auch Ole Boog zu der Nummer gesagt haben.
Also das vor dem Spiel habe ich nicht gehört, da war ich in der Kabine, kann ich nichts dazu sagen. Ich habe schon auch Pfiffe vernommen, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, das ganze Stadion hat gepfiffen. Im Gegenteil, das waren sicherlich Vereinzelte. Aber ich habe auch Leute oder Fans auch jubeln hören, als der Schlotti seine 2-3 Grätschen ausgepackt hat. Also von daher wollen wir nicht überbewerten, aber diejenigen, die vielleicht gepfiffen haben, ja, den sollte man sagen, wir sind die Borussen, wir sind alles Borussen und letzten Endes können wir nur gemeinsam erfolgreich sein.
Da möchte ich eigentlich nicht wirklich spekulieren. Ich habe das bei der Aufstellung jetzt nicht so mitbekommen, da war ich, glaube ich, gerade drin oder im Interview, das weiß ich nicht mehr genau. Im Spiel habe ich es einmal kurz mitgekriegt. Ja, das finde ich dann nicht in Ordnung. Ich habe gerade schon gesagt, wenn die Fans bei verpassten Chancen, bei schlechten Situationen unzufrieden sind, kann ich das nachvollziehen. Nico ist ein ganz, ganz wichtiger Spieler, der sich zu unserem Verein bekannt hat und sehr viele Top-Leistungen schon in der Vergangenheit gebracht hat und auch heute einer der guten Spieler auf dem Feld war. Deswegen würde ich das mir sehr wünschen und verurteile es auch, dass die Fans ihn dann auspfeifen. Das hat er nicht verdient.
Ja, wir hörten zwei, kannst du nicht anders sagen, Relativierer der Vorgänge, Ole Boog und Niko Kovac, die natürlich versuchen, das Ganze so ein bisschen herunterzuspielen. Ja, das kann man sagen, was sollen sie auch anderes machen? Es gab auch ein paar deutlichere Äußerungen, beispielsweise von Carsten Kramer, dem Sprecher der Geschäftsführung, der gesagt hat, beziehungsweise nochmal appelliert hat an die Fans, wörtlich, wir sind eine Gemeinschaft und als Vertreter von Borussia Dortmund möchte ich einfach nicht, dass Spieler von uns auf dem Rasen mit schwarz-gelbem Trikot mit Pfiffen konfrontiert werden. So etwas, erklärte Kramer, gehöre sich nicht. Kann man so sehen. Ich finde allerdings schon, dass man den Fans zugestehen muss, dass sie natürlich dieses, ich will nicht sagen Spielchen durchschaut haben, aber dass sie natürlich sehr feine Antennen dafür haben, wann ein Spieler sich klar und ohne Wenn und Aber zum Verein bekennt. Und davon kann natürlich, wenn man eine Ausstiegsklausel in eine Vertragsverlängerung einbaut, erst recht dann, wenn diese Ausstiegsklausel so früh tatsächlich schon greifen kann, davon finde ich, da kann eigentlich keine Rede davon sein, dass das dann tatsächlich totale Identifikation ist. Die andere Frage ist natürlich, hat der BVB, und das ist im Prinzip dann bei der Bewertung dieses Deals die für mich entscheidende Frage, hat der BVB eine andere Möglichkeit gehabt, sind sie Schlotterbecks Interessen zu weit entgegengekommen, haben sie sich, statt sich Planungssicherheit zu verschaffen, vielleicht sogar genau das Gegenteil erreicht. Was pikant ist in diesem Zusammenhang, ist natürlich auch, nach unseren Informationen, also nach meinen zumindest, ich weiß nicht, ob sie sich mit deinen decken, Sebastian Kehl, der Vorgänger von Boog als Sportdirektor, der soll, habe ich gehört, in den vergangenen Monaten vehement dagegen gewesen sein, dass diese Klausel bereits vor der kommenden Spielzeit greift. Also es muss offenbar, so erkläre ich mir das, vielleicht auch nochmal nach den Äußerungen, die ja für Wirbel gesorgt haben, die Schlotterbeck nach dem Länderspiel in Stuttgart getätigt hat, muss dann nochmal der Druck auf den BVB größer geworden sein, dieses Thema jetzt wirklich schnell abzuräumen. Und möglicherweise ist es dazu dann gekommen, diese Klausel oder diese schnelle Greifbarkeit der Klausel, ja, da reinzuschreiben, ja, in den Vertrag. Weil das ist schon etwas, was, finde ich, eine neue Qualität hat. Nochmal, ja, der Rest dieses Deals, du hättest keine andere Möglichkeit gehabt. Du hast einen werthaltigen Spieler, du musst zusehen, dass du vorbaust für den Fall, dass es andere Interessenten gibt, überhaupt keine Frage. Ich finde auch, das kann man ihnen nicht vorwerfen. Im Gegenteil, das hätte man ihnen eher vorwerfen müssen, wenn es ihnen nicht gelungen wäre, zu einem Agreement zu kommen. Aber die Tatsache, dass man quasi eine Verlängerung verkündet, im Bewusstsein, dass diese Verlängerung schon innerhalb kürzester Zeit ad absurdum geführt werden kann, das ist, da hast du dann, um es mal vorsichtig auszudrücken, ein leichtes Vermittlungsproblem.
Ja, absolut. Also meine Infos decken sich da auch mit deinen, Olli. Es muss nach der Länderspielpause muss es ein Gespräch gegeben haben. Übrigens ohne den Berater von Nico Schlotterbeck, weil man sich eben tatsächlich nur über die sportliche Ausrichtung, über die Ziele des Vereins unterhalten wollte und gar nicht groß über Zahlen. Also Björn Etzel, der Berater, war bei diesen Gesprächen gar nicht dabei, weil es Nico Schlotterbeck tatsächlich nur um den Inhalt ging. Und da war man dann relativ schnell auf einer Wellenlänge, wie das ja davor übrigens mit Sebastian Kehl auch war. Ne? Also wir brauchen jetzt nicht davon anfangen, dass es da bei Null losgeht. Das ist, glaube ich, euch da draußen auch klar. Und dann hat man eben gemerkt, okay, hey, die sind ehrgeizig, die sind anspruchsvoll, genauso wie ich. Das passt für mich. Ich will mit euch weitermachen. Und dann hat er gesagt, komm, kontaktiert mal meinen Berater, es ist alles soweit klar, ich mach das. Und dann haben die sozusagen noch die Details besprochen, die ja eigentlich auch schon lange Zeit feststanden, haben aber eben dann auch nochmal betont, dass sie diese Ausstiegsklausel auch unbedingt haben wollen und ohne die geht es einfach nicht. Und dann hat man eben ihm das Zugeständnis gegeben und es hat ja schon auch ein bisschen was dazugehört, dass Nico Schlotterbeck dem BVB insofern entgegengekommen ist, zu sagen, ey, passt auf, wir verlängern. Was dann gleichzeitig mein Marktwert auch noch weiter nach oben treibt, weil, Olli, sind wir uns mal ehrlich, Ausstiegsklausel hin oder her, es könnte natürlich auch nach dieser Verlängerung ohne der Ausstiegsklausel ein Verein nach der WM herkommen und sagen, pass auf, Nico Schlotterbeck, hier 60, 70 Millionen Euro, wir holen dich trotzdem, wenn er das wollen würde. Da hat dann halt der BVB einfach noch ein größeres Mitspracherecht. Aber ich glaube, wenn jemand kommt und dann eben so ein Geld dann auch auf den Tisch legt, dann knickt oder muss auch eigentlich der BVB aus wirtschaftlichen Gründen sowieso einknicken. Jetzt hat er eben diesen Ausweg und trotzdem sind sie in Dortmund schon auch positiv, dass das auch nach der WM weitergeht mit den Parteien. Und wenn man sich die Worte von Nico Schlotterbeck so anhört, wie er sich dann auch in der Pressemitteilung zitieren lässt, was er selber dann über die Social-Media-Kanäle preisgegeben hat, finde ich, heißt das ja jetzt nicht, dass er nach einer guten WM weg ist. Erstmal braucht es dafür Interessenten, die gab es ja jetzt auch nicht. Also so ehrlich muss man ja auch sein, es gab jetzt kein Real Madrid, die vielleicht noch vor einem Jahr ihn gerne gehabt hätten, die gesagt haben, hey, wir wollen ihn unbedingt haben. Deshalb gibt es eben diese Hintertür und da kann ich natürlich den Fanfrust ein Stück weit oder sogar sehr, sehr gut verstehen, weil es für sie einfach kein klares Liebesbekenntnis ist. Es ist kein klares Geständnis für den BVB. Man lässt sich da eine Hintertür offen und trotzdem gibt es für Nico Schlotterbeck, ich glaube, von dem wir ja alle schon auch sagen können, der trägt ein schwarz-gelbes Herz in sich, gibt es eben noch was Größeres in seiner Karriere als den BVB, auch wenn er das da draußen wahrscheinlich nicht ganz so gerne hört.
Nein, das ist natürlich auch keine Überraschung. Ich meine, das hat man in unterschiedlichen Szenarien ja schon oft bei Borussia Dortmund erlebt. Das haben auch fast alle anderen Bundesligisten erlebt und erleben es auch immer wieder. Die Bayern wegen ihrer Vormachtstellung und wegen ihres, sagen wir mal, deutlich größeren Potenzials auch, der deutlich größeren Aussicht, große Titel zu gewinnen, da ist das vielleicht ein bisschen was anderes, aber du musst halt damit leben. Die Frage ist nur, die ich mir immer stelle, hätte man, sagen wir mal, diese Reaktion, die es gegeben hat, die sicherlich sehr unangenehm für Nico Schlotterbeck gewesen ist und die auch, das muss man sagen, kritisiert worden ist, teilweise in deutlichen Worten aus der Mannschaft von Waldemar Anton beispielsweise, hätte man das in irgendeiner Form verhindern können und gleichzeitig, sagen wir mal, den Gesetzmäßigkeiten der Branche Rechnung tragen. Es ist problematisch, keine Frage. Auf der anderen Seite, wenn man doch weiß, dass die Emotionen und die Sehnsucht der Fans nach Identifikation eine so große Rolle spielt, dann komme ich manchmal so zur Überlegung, man hätte das Ganze ja vielleicht auch von Seiten von Borussia Dortmund schon in den vergangenen Monaten eher, sagen wir mal, sachlich nüchtern kommunizieren können, nach außen hin. Dass man beispielsweise sich dann eher zurückhält mit Formulierungen wie, er ist eine Identifikationsfigur, um ihn herum wollen wir die Mannschaft der Zukunft bauen, sondern stattdessen Klartext redet und sagt, pass auf, liebe Leute, ihr wisst, wie das Geschäft funktioniert. Für uns ist es wichtig, dass wir ein vernünftiges Agreement finden, dass wir sagen können, entweder wir arbeiten mit einem guten Spieler weiter und wenn der dann halt doch, was wir ihm nicht verübeln können, vielleicht andere Vorstellungen hat, wenn der Traumangebote von Traumvereinen bekommt, dass wir uns für den Fall absichern. Also dass man vielleicht von Anfang an, ich sag mal, verbal, kommunikativ so ein bisschen abrüstet und dadurch die Erwartungshaltung ein klein wenig drückt. Das würde ja gleichzeitig auch bedeuten, dass man etwas offener, etwas ehrlicher damit umgeht. Mit der Situation, absolut, die natürlich sehr, sehr schwierig ist. Also klar ist, die Erwartungshaltung der Fans ist so, dass sie sich natürlich wünschen von einem Spieler, der ja zudem auch, steht ja im Raum irgendwie, ist ja derzeit wegen der Verletzung von Emre Can Kapitän, zukünftiger Kapitän von Borussia Dortmund sein soll, dass man sich von dem wünscht, dass er sich halt bedingungslos bekennt und sich halt nicht mehrere Hintertürchen offen hält.
Ja, so ist es.
Aber das ist natürlich, muss man mal brutal sagen, eine unrealistische Erwartungshaltung.
Ja, ich meine, das kratzt halt jetzt schon ein bisschen an ihn, ne?
Ja.
Also da hat er sich schon ordentlich Kredit verspielt. Ich glaube, Schlotterbeck ist entweder noch vor Julian Brandt oder sogar parallel auf einem Level mit Julian Brandt der Name, der am häufigsten auf ein Trikot beflockt wird seit einigen Jahren. Also das zeigt ja auch, dass er ein absoluter Publikumsliebling ist. Und ob jetzt ein BVB-Fan, der sich im Sommer das neue Trikot kauft, dann Schlotterbeck hinten drauf macht, ich glaube, es gibt viele, die sich jetzt vielleicht nach einem anderen Namen hinten
apropos Trikot.
Und das ist ja auch völlig berechtigt. Apropos Trikot?
Ja.
Es hast gibt du eins doch, gekauft?
Nee, habe ich nicht. Bin weit davon entfernt. Bin ohnehin jetzt nicht unbedingt so ein Freund davon, sich jede neue Trikot-Edition zuzulegen. Aber eine interessante Randnotiz, vielleicht nicht das Wichtigste im Zusammenhang mit diesem Schlotterbeck-Thema, aber es gibt noch etwas anderes, was für mich zumindest so diese ganze Widersprüchlichkeit des Profifußballs offenbart. Der BVB hat tatsächlich ausgerechnet in diesen Tagen zwei, ich nenne es mal Sondertrikots, spezielle Editionen auf den Markt gebracht. Und zwar eins, ich weiß nicht, ob ihr schon gesehen habt, schaut euch mal an, über die Homepage, über den BVB-Fanshop. Eins von Julian Brandt und eines von eben Nico Schlotterbeck. Und dieses Trikot von Nico Schlotterbeck sieht folgendermaßen aus. Auf der Rückseite des Shirts, es gibt es übrigens sowohl in der Heim- als auch in der Auswärtsversion. Es gibt es auch für Frauen und für Kinder. Auf der Rückseite ist in diese Rückennummer 4 ein Porträt von Schlotterbeck eingearbeitet, auf denen er, ist ja dieses Bild, was viel abgedruckt worden ist, beim Torjubel halt seinen Bizeps zeigt. Und das ist schon ein Bild, das, klar, Stärke, Selbstbewusstsein zum Ausdruck bringt, aber im Zusammenhang natürlich mit dem BVB auch Identifikation. Und da muss ich sagen, schließe ich mich, ist ein großes Thema übrigens gewesen, dieses Sondertrikot, dadurch bin ich darauf gestoßen, bei schwarzgelb.de, dem BVB-Fanzine. Und da hat ein User drunter geschrieben, braucht es das wirklich? Und die Frage stelle ich mir zugegebenerweise auch. Aber das zeigt nochmal diese ganze Zwiespältigkeit des Profifußballs. Es gibt halt wirklich nichts, was sich nicht noch irgendwie kommerzialisieren lässt. Also der wird da ausgepfiffen, weil man ihm die Identifikation nicht abnimmt. Ja. Sei mal dahingestellt, ob das so ist, ob er sich nicht tatsächlich auch trotzdem noch identifizieren kann, gute Leistung bringen kann für diesen Verein. Aber das am Rande.
Ich find's
aber der BVB bringt gleichzeitig so ein Trikot auf den Markt. Wahnsinn.
Ja. Ich habe jetzt gerade parallel geguckt, sehe es jetzt auch vor mir. Ich habe es tatsächlich auch gar nicht mitbekommen. Es ist aber auch reduziert um 48%. Ne? Also ja, statt 115 Euro kostet es jetzt doch nur 60 Euro.
Ja,
haben sie wahrscheinlich Julian, auch nach dem Spiel noch mal eine Anpassung vorgenommen. Also auch Julian Brandt-Trikot kostet nur in Anführungszeichen 60.
Ja klar, weil der ja in wenigen Wochen schon nicht mehr für den BVB spielen wird. Aber das ist, ich meine, das ist Wahnsinn. Das ist Profifußball, das ist Geschäft. Und mich täte wirklich mal interessieren. Wahrscheinlich gibt's trotzdem noch genug Leute, die sich das kaufen. Ne?
Mm, das ist doch klar. Das ist doch klar. Und ich meine, bei Julian Brandt kann man es auch verstehen. Ne? Ist ja schon auch einer der Lieblinge, der jetzt auch im Sommer den Verein verlässt. Bevor wir vielleicht kurz über ihn sprechen, Olli, lass uns noch mal kurz bei Nico Schlotterbeck bleiben. Normalerweise wäre das ja tatsächlich ein Festtag gewesen für die BVB-Fans. Einer der großen Lieblinge, das Gesicht der kommenden Jahre verlängert. Jetzt wissen wir, aufgrund der Umstände waren die meisten von euch da draußen nicht ganz so happy mit dem Ausgang. Man hat auch bewusst auf die ganz große Bühne verzichtet, weil man natürlich schon ein Gefühl hatte für die Situation, dass das nicht so ankommt. Was meine ich damit? Normalerweise bei so einem Deal wird so viel Content produziert zu dieser ganzen Sache. Vielleicht lässt man sich auch mit dem Trikot mit der Nummer und 2031 abfotografieren. All das gab's nicht, was ja auch dafür spricht, dass das vielleicht auch gar nicht mehr so lange geht und dass man sich da vielleicht dann auch nicht noch mehr Groll der Fans auf sich ziehen möchte. Und trotzdem, Olli, würde ich gerne mal einen Ausschnitt dir vorspielen von Nico Schlotterbeck, wie er selbst so seine Verlängerung dann auch begründet, und würde gerne von dir wissen, was du davon hältst, weil ich finde, er ist relativ defensiv und zurückhaltend. Dass er den Verein liebt, ist klar, aber ich finde genau ein Satz, der könnte ihn meiner Meinung nach um die Ohren fliegen, und ich bin gespannt, ob du ihn da auch raushörst. Hier kommt Nico Schlotterbeck.
Ich wollte mich einfach mal rechtfertigen, aber wollte natürlich ein bisschen die Entwicklung des Clubs erwarten, was er erreichen will in den nächsten Jahren. Und ich sehe einfach in dem letzten Jahr eine positive Entwicklung für die nächsten Jahre. Und natürlich habe ich das Ziel, einen Titel zu gewinnen. Und natürlich will ich auch die Titel mit dem BVB gewinnen. Und deswegen habe ich mir auch ein bisschen Zeit genommen, habe ein bisschen länger überlegt, habe mir das Ganze angeschaut, habe bewusst mir dafür auch die Zeit genommen, dass der BVB mir einen Plan aufzeigt. Den haben sie mir vorgelegt. Da bin ich voll mit einverstanden. Und deswegen probiere ich einfach, jetzt Gas zu geben, dass wir einen Titel mit dem BVB zu gewinnen. Weil ich glaube, das ist das, wofür wir alle beim BVB spielen. Und wir waren natürlich auch schon zweimal kurz davor mit 23 und 24. Und ich habe gesehen, was hier entstehen kann. Was für eine Wucht der Stadion entfalten kann. Was für eine Wucht die Stadt entfalten kann und der Verein. Deswegen ist das natürlich das große Ziel, mit dem BVB zu erreichen. Und dafür bin ich hier. Dafür habe ich vor 3,5 Jahren unterschrieben oder fast 4 Jahren. Dafür habe ich jetzt unterschrieben. Und darauf freue ich mich einfach riesig.
Ja, Manni, ich weiß genau, auf welchen Satz du anspielst. Mein Ziel ist es, mit Borussia Dortmund Titel zu gewinnen. Um mit Borussia Dortmund Titel gewinnen zu können, sollte man dann natürlich auch für Borussia Dortmund spielen.
Korrekt.
Ja, das ist ein Satz, mit dem er sicherlich konfrontiert werden würde, für den Fall, dass er den BVB verlassen sollte, bevor es ihm gelungen ist, Titel mit ihm zu gewinnen.
In der Pressemitteilung.
Ja, genau. Also, aber da sind wir wieder genau bei der Schwierigkeit, wie verkaufe ich solch einen Deal, der in erster Linie ganz nüchterne wirtschaftliche, finanzielle Hintergründe hat und der aber gleichzeitig natürlich im Fußball, auch wenn es ein Business ist, nicht so verkauft werden kann, als wenn, sagen wir mal, ein DAX-Konzern beispielsweise die Zusammenarbeit mit einem Geschäftsführer, mit einem Manager ausweitet, sondern weil man gleichzeitig noch irgendwie, wenn auch reflexartig, versuchen will, da diese Faktoren, Emotion, Identifikation zu bedienen. Das hat der BVB gemacht, als dieser Deal verkündet worden ist oder auch schon in der Anbahnung. Und das hat natürlich auch der Spieler gemacht, das hat Nico Schlotterbeck gemacht. Solche Aussagen sind logischerweise mit Vorsicht zu genießen. Wollen wir es dabei fast bewenden lassen? Denn ich bin auch wenn ich das natürlich kritisiere und wenn ich mir wünschen würde, dass beide Seiten, sowohl die Spieler als auch die Vereinsseite, das, sagen wir mal, ein bisschen klarer, nüchterner einfach kommuniziert, was da abgelaufen ist. Es gibt ja auch gute Gründe für diese Vereinbarung, die da getroffen worden ist.
Ja.
Von beiden Seiten auch. Überhaupt keine Frage. Schlotterbeck hat jetzt kein Traumangebot derzeit vorliegen. Schlotterbeck kommt dem Verein, das darf man ja auch nicht vergessen, auch ein Stück weit entgegen, indem er sagt, ja, ich habe Einsicht in eure wirtschaftlichen Notwendigkeiten, deshalb lasse ich mich darauf ein. Klar, er lässt sich darauf ein und lässt sich das vergüten mit einer nicht unerheblichen Gehaltsaufstockung. Aber er hätte natürlich auch zocken können. Er hätte natürlich auch sagen können, pass auf, liebe Leute, ich bin so selbstbewusst, ich bin so fest von mir überzeugt. Früher oder später werde ich ein Top-Angebot von irgendeinem Dream-Team bekommen. Und dann ist es für mich ja finanziell vielleicht auch sehr lukrativ, wenn ich sage, ich lasse mich auf keine Vertragsverlängerung ein und kann dann noch ein fettes Signing-Fee kassieren beim zukünftigen Arbeitgeber. Also, wie gesagt, man muss sich nach wie vor, finde ich, zurückhalten mit, sagen wir mal, zu stark moralisierenden Bewertungen dieses Deals.
Ja,
überhaupt absolut. Keine Frage.
Absolut.
Es ist
aber
Fußball, Profifußball, es ist Business. So, Punkt, Ende aus.
Ja, ich glaube, wir sind uns auch einig. Eine Sache, die sich Nico Schlotterbeck auf jeden Fall ankreiden lassen muss, ist vielleicht, dass er das nicht alles viel früher schon abgewickelt hat oder sich diese intensiven Gedanken schon früher gemacht hat. Ich fand es ganz spannend, Freddy Bobic, der war ja auch im Doppelpass, mit dem habe ich noch ein bisschen gequatscht. Und er meinte, ja, also er sieht es so wie du, ne, sportlich und wirtschaftlich macht das total Sinn, auch für Borussia Dortmund, den einzigen Kritikpunkt, den sich der BVB ein Stück weit gefallen lassen muss, ist vielleicht auch, dass man vielleicht nicht schon letztes Jahr oder auch bei seiner Verletzung mit ihm verlängert hat, weil er hat so ein Stück weit aus dem Nähkästchen geplaudert als Sportdirektor und hat eben gesagt, naja, genau dann machst du es eigentlich. Ne? Wenn ein Spieler vielleicht auch nicht so eine günstige Verhandlungssituation hat, dann versuchst du eben so eine Verlängerung über die Bühne zu bekommen. Das haben sie so ein Stück weit verpasst.
Ja.
Was würdest du denn sagen? Was ist denn deiner Meinung nach der Kritikpunkt, den sich der BVB gefallen lassen muss, jetzt vielleicht auch im Umgang? Hätte es vielleicht eine Möglichkeit gegeben, das irgendwie ja sauberer über die Bühne zu bekommen? Und jetzt meine ich nicht Vertragsinhalte, die sind jetzt eben, wie sie sind, sondern eher so auf Kommunikationsebene.
Ich glaube schon, dass da ein Punkt ist, wo man Borussia Dortmund, ich will nicht sagen Vorwürfe machen sollte, aber wo der BVB mit sich selbst vielleicht auch ein bisschen Revision anstellen müsste. Also haben wir vielleicht in der ein oder anderen Situation Fehler gemacht, indem wir einen zu starken Druck ausgeübt haben. Es gibt ja viele Leute, die gesagt haben, pass auf, knall dem Vogel da eine Deadline vor, der soll sich bis dahin entscheiden und wenn er es nicht tut, ist er weg. Nee, also das wäre fast schon aus wirtschaftlicher, finanzieller Sicht fahrlässig gewesen, meiner Ansicht nach. Ich habe es auch nicht verstanden, warum beispielsweise Matthias Sammer schon Mitte Dezember eine Deadline gefordert hat.
Ja, das ist Wahnsinn.
So, ich meine, da hatten die ja noch nicht mal angefangen zu verhandeln. Das ist absolut kontraproduktiv. Das kann ja seine Meinung sein, aber das ist natürlich schwierig, wenn er gleichzeitig auch offiziell als Berater für Borussia Dortmund tätig ist. Ich finde, da hat er dem Verein echt einen Bärendienst erwiesen. Nee, ich glaube einfach, dass man in der Kommunikation, und damit meine ich jetzt auch mal so Kommunikation mit Journalisten beispielsweise, wir sind ja schon auch Multiplikatoren, weil wir halt ständig darüber berichten, in Hintergrundgesprächen mal so ein bisschen mehr, sagen wir mal, versucht hätte, Sensibilität rauszukitzeln, indem man halt darlegt, ganz klar die wirtschaftlichen Notwendigkeiten, und indem man halt ganz klar sagt, pass auf Leute, ihr müsst einfach wissen, es gibt keine Möglichkeit für uns, mit Schlotterbeck zu verlängern, ohne bestimmte Ausstiegsszenarien. Das können wir beklagen, es bringt aber nichts, weil das ist der Fußball. Und wenn wir uns trotzdem darum bemühen, mit ihm eine Verlängerung, einen Deal hinzubekommen, dann tun wir das aus einer Verantwortung gegenüber dem Verein hinaus. Weil es ansonsten bedeuten würde, dass wir Gefahr laufen, viel, viel Geld zu verlieren. Also dieses Narrativ hätte man von BVB-Seite aus vielleicht etwas stärker penetrieren müssen. Hätte wahrscheinlich nichts daran geändert, dass es Fans gibt, die, sagen wir mal, das trotzdem scheiße gefunden hätten. Ist ja auch ihr gutes Recht, aber vielleicht nicht ganz so viele. Wie die, die ihren Unmut dann jetzt am Samstag da schon relativ deutlich zum Ausdruck gebracht haben. Weil man darf ja auch nicht vergessen, diese Worte von Waldemar Anton, die dann gesagt haben, im Prinzip schadet das ja unserer kompletten Mannschaft. Weil das die Gefahr besteht schon, dass dadurch so ein Spaltpilz in die Mannschaft reinkommt.
Ja? Absolut. Jetzt hast du übrigens ein gutes Schlagwort für eine kleine Überleitung geliefert, Olli. Waldemar Anton.
Ja.
Denn Freddy Bobic hat im Doppelpass noch was ganz Interessantes gesagt. Da ging es eben um diese Ausstiegsklausel bei Nico Schlotterbeck, die euch da draußen ja nicht so gut gefällt, logischerweise. Und wir hören mal rein, was Freddy Bobic dazu gesagt hat.
Auch der BVB hat das schon genutzt. Eben mit Waldemar Anton vom VfB Stuttgart, der verlängert hat. Und dann 2-3 Monate später war er beim BVB. Und die VfB-Verantwortlichen waren trotzdem irgendwo am Ende des Tages glücklich, dass sie den verlängert hatten, weil sie mehr Geld bekommen haben.
Ja, und da hat Freddy Bobic auf jeden Fall recht damit. Und ich habe ein bisschen gekramt, wie das nochmal bei Waldemar Anton abgelaufen ist, Olli. Und ich zitiere ihn jetzt mal am 14. Januar 2024, damals noch Spieler vom VfB Stuttgart. Ich spüre jeden Tag das Vertrauen des VfB. Wir sind auf einer Wellenlänge. Es stimmt für mich hier einfach sehr vieles. Ich fühle mich wohl und bin deshalb sehr glücklich über die Vertragsverlängerung. Ich freue mich auf die weiteren Jahre im Trikot mit dem Brustring. So, was ist passiert? 8. Juli hat der BVB die Verpflichtung von Waldemar Anton bekannt gegeben. Da hat er dann sich zitieren lassen mit: Ich freue mich riesig auf mein erstes Spiel im Signal Iduna Park, die Fans und meine Mitspieler. Punkt.
Ja.
So. Jetzt wissen wir, es ist Profifußball, es ist auch mit ein Grund, wieso Waldemar Anton in Stuttgart immer noch ausgepfiffen wird und wahrscheinlich auch in den nächsten Spielen ausgepfiffen wird. Ist es vergleichbar für dich? Also blüht das Nico Schlotterbeck, wenn er tatsächlich nach der WM den Verein verlässt?
Also sagen wir mal so, es ist vergleichbar, absolut keine Frage. Und es zeigt natürlich auch, dass, sagen wir mal so, nicht immer nur die anderen die Bösen sind, die einem dann einen Spieler, weil sie halt auf eine Ausstiegsklausel Bezug nehmen, die Spieler dann wegholen, wie es der BVB ja häufiger erlebt hat. Prominentes Beispiel, glaube ich, Mario Götzes Wechsel damals zum FC Bayern, wo also Dortmund ja in einer großen Depression anschließend versunken ist, sondern dass der BVB selbst auch von solchen Dingen Gebrauch macht. Und was der Unterschied ist, ist natürlich, dass Waldemar Anton dann ja erst von den VfB-Fans ausgepfiffen worden ist, nachdem er dann tatsächlich gegangen war und Nico Schlotterbeck quasi jetzt schon, bevor er gegangen ist, ausgepfiffen worden ist. Aber nochmal.
Weil sie das natürlich so sehen, ne? Die sind also.
Ja, natürlich, ja, das, weil. Ja, weil die BVB-Fans das auch intensiv verfolgt haben, weil diese Klausel natürlich auch durchgesickert ist. Das war ja damals in Sachen Anton nach der Vertragsverlängerung in Stuttgart nicht der Fall. Aber ich bleib dabei nochmal, was ich eben gesagt habe. Du musst natürlich, wenn du solche Deals abschließt, für die, ich glaube auch der VfB Stuttgart damals bei der Verlängerung mit Anton keine andere Möglichkeit gesehen hat. Ansonsten wären sie ja tatsächlich irgendwie komplett leer ausgegangen bei einem Wechsel von Anton. Aber wenn du solche Deals abschließt, dann musst du aufpassen, wie du sie anschließend verkaufst. Und wenn wir eben gesagt haben, dass dieser Satz, mein Ziel ist es, mit Borussia Dortmund Titel zu gewinnen, dem Nico Schlotterbeck möglicherweise irgendwann auf die Füße fallen könnte, wenn er nicht mehr da ist, Genauso ist Waldemar Anton natürlich dieser Satz, er freut sich auf die kommenden Jahre mit dem VfB auf die Füße gefallen. Fußball ist so, wie er ist, der Profifußball, und dem musst du halt Rechnung tragen. Und du musst vor allen Dingen auch darauf ausgehen, dass die Fans nicht dumm sind, sondern dass die dieses Geschäft auch ein Stück weit durchschauen. Ja, dann erzähl denen doch nicht, dass alles wunderbar ist und dass es, sagen wir mal, eine Herzensangelegenheit ist, zu verlängern. Es ist, nochmal, ich wiederhole mich jetzt, es ist Business, ob uns das gefällt oder nicht.
Ja, so. Olli, ich würde sagen, vorerst machen wir mal einen Strich drunter. Ich bin mir sicher, wir werden auch die nächsten Wochen das ein oder andere Mal nochmal über Nico Schlotterbeck sprechen.
Aber irgendwann wäre ich auch mal froh über andere Themen, muss ich sagen.
Ja, die kriegst du gleich, Olli, die kriegst du gleich. Unterm Strich, das möchte ich aber noch nicht unerwähnt lassen. Finde ich, hat er ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Tolle Grätschen auch.
Ja.
Und ich glaube, er kann sich diese Sympathien, auch wenn er vielleicht gerade das noch nicht so sieht, kann er sich auch wieder zurückerobern. Und der Auftritt am Wochenende gegen Leverkusen war der erste Schritt in die richtige Richtung. So, jetzt Strich drunter, Olli, und jetzt würde ich gerne noch mit dir über zwei Spieler sprechen. Einer ist nicht ganz so neu, ein großes Thema, das verfolgt uns über die letzten Jahre immer wieder. Ihr wisst, um wen es geht. Bevor wir zu ihm kommen, Julian Brandt hat sich geäußert. Ich glaube, er war auch bei dir am Mikro. Mhm. So viele Heimspiele im Signal Iduna Park gibt es für ihn ja nicht mehr. Wird er sentimental? Wurde er bei dir sentimental? Hast du feuchte Augen gesehen?
Nein.
Wie schätzt du es ein?
Nein, habe ich nicht. Ich habe keine feuchten Augen gesehen bei ihm. Ich habe allerdings, sagen wir mal, das Gefühl, dass er das auch, ich will nicht sagen, er hat gegen diese Emotionen, gegen diese Sentimentalität angekämpft. Ich glaube, dass das bei ihm noch kommen wird, sagen wir so. Was ich interessant fand bei ihm, er hat sehr kluge Worte gefunden über den BVB, gerade auch über diese Causa Schlotterbeck, über die wir jetzt ja lange geredet haben. Er sagt, ja, das Wichtigste für Nico wird jetzt sein, dass er klar bleibt. Er ist ein sehr, sehr anerkannter Spieler in unserer Mannschaft. Wir Mitspieler mögen ihn. Und er sagt, für den Verein ist es sensationell, dass er es hinbekommen hat, eine Lösung zu finden. Alles andere sind dann immer so ein paar Echos, die dazugehören. Klar, das ist die Sichtweise eines Profis, aber wie ich finde, tatsächlich eines sehr reflektierten Profis. Denn er sagt ja, wie es ist. Es ist gut, dass man eine Lösung für ein Problem gefunden hat. Er sagt nicht, es ist gut, dass es dem BVB gelungen ist, Schlotterbeck langfristig an sich zu binden. Der schätzt das schon sehr, sehr richtig ein. Der macht sich keine Illusionen darüber, was die tatsächlichen Hintergründe dieses Deals sind. Und er selber, muss man sagen, er hat ja tatsächlich einen anderen Weg gewählt, stand ja auch vor ein paar Monaten vor der Frage, wie es mit ihm weitergehen wird. Und er hat sich dann, ob das jetzt nur von ihm ausgegangen ist, ist ja eine, sagen wir mal, Konsensentscheidung zwischen Club und Spieler gewesen. Er hat sich dafür entschieden, einen klaren Schnitt zu machen, im Sommer seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Und er sagt gleichzeitig auch, damit geht ein Kapitel zu Ende. Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen für ihn. Borussia Dortmund wird ein sehr, sehr wichtiger Teil in seiner Karriere bleiben. Und was ich auch ganz interessant fand, er hat gesagt, er wird in anderen Farben zurückkehren. Sehr wahrscheinlich. Ne? Wie die Farben aussehen werden, weiß er noch nicht oder sagt es zumindest noch nicht.
Aber was denkst du, Bundesliga oder Ausland?
Ach, gute Frage. Ich hab mir tatsächlich, bevor wir jetzt heute hier auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, kreisten meine Gedanken schon um dieses Thema. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es wirklich nicht
deine,
sagen.
Deine Gedanken kreisen also um, weiß ich nicht.
Ja, also ich hatte eher gedacht, dass es möglicherweise. Greifen, ja. Ja, ich hatte eher gedacht, dass es möglicherweise ein ausländischer Verein ist, weil er, so würde ich ihn einschätzen, auch jemand ist, der eventuell auch noch mal ein bisschen was von der Welt sehen will. Er ist natürlich wirtschaftlich saturiert. Das könnte sich auch mal auf ein Abenteuer einlassen. Aber die Tatsache, dass er da angekündigt hat, ich werde in anderen Farben zurückkehren, es ist natürlich so, dass wenn ihr jetzt wirklich zu einem ausländischen Verein wechselt, dann weißt du ja nicht mehr, ob es auch mal durch irgendeine Europapokalauslosung zu einem Spiel gegen den BVB kommen wird. Ja. Da wäre die Wahrscheinlichkeit natürlich größer, wenn er innerhalb der Bundesliga wechselt.
Aber ja. Ja, das stimmt. Vielleicht kehrt er ja dann mit Königsblau nächste Saison zurück in den Signal Iduna Park. Wer weiß das schon? Wobei ich glaube, dann würden sehr viele dieser Trikots, die du da davor beworben hast, dann vielleicht doch den Weg eher in den Müll als in den Kleiderschrank finden. Aber ja, wir sind gespannt. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wo es ihn hintreibt. Ich finde, er kann bestimmt noch ein paar Saisons auf ganz gutem Niveau spielen.
Ja.
Und das hat ja, und jetzt mache ich wieder einen kleinen Themenwechsel, der Spieler, über den wir sprechen, in den letzten Jahren nicht ganz so gut geschafft. Aber Olli, wir müssen natürlich kurz über ihn sprechen, weil Lars Ricken bestätigt hat, dass der BVB sich sehr wohl mit Jadon Sancho beschäftigt. Es ist so. Olli, was halten wir davon?
Was halten wir davon?
Ist es tatsächlich ein Interesse oder will er sich einfach nicht mit den BVB-Fans verscherzen und diese Hoffnung, diesen kleinen Funken Hoffnung aufrechterhalten?
Ja, oder könnte man auch leicht umformulieren, will es sich der BVB möglicherweise nicht mit den Fans verscherzen, indem man dieses Thema nicht zumacht. Es gibt ja offenbar, das muss man mal sagen, also ist ja bekannt, wir reden nicht zum ersten Mal darüber, es ist ja bekannt, dass ich einer solchen Rückholaktion sehr skeptisch gegenüberstehe, weil ich glaube, das Signal wäre eher sowas wie zurück in die Vergangenheit als Aufbruch in eine Zukunft. Aber es gibt ja offenbar schon eine gewisse Sehnsucht nach Jadon Sancho unter den Fans. Würde mich auch mal tatsächlich eure Meinung interessieren. Ist das nur meine Wahrnehmung, dass es so ist? Oder seid ihr auch der Meinung, dass man diesen Spieler gerne wieder im gelben Trikot sehen würde? Aber das führt natürlich auch dazu, wenn es diese Sehnsucht nach ihm gibt, dass die BVB-Verantwortlichen sich ein bisschen schwer tun, sagen wir mal, dieses Thema so einfach nonchalant abzuräumen. Und dass man dann im Zweifelsfall, wenn man danach gefragt wird von uns Journalisten, immer sowas wie sagt, ja, wir wissen, dass er eine BVB-Vergangenheit hat, wir schauen, was da eventuell möglich ist, etc. pp. Nochmal, brechen wir es runter auf den fußballerischen Wert. Er ist ein Tempodribbler, er ist jemand, der eigentlich von der Veranlagung her dem BVB durchaus gut zu Gesicht stehen würde, aber wenn er
in
jetzt
seiner Bestform.
Zum zweiten Mal in seiner Bestform, genau, wenn er jetzt zum zweiten Mal nach Dortmund zurückkehrt und er, das haben wir ja auch schon nach der letzten dieser leihweisen Rückholaktion gesehen, er ist dann natürlich jemand, das kann man ihm gar nicht vorwerfen, der dann noch Zeit braucht, sich zu akklimatisieren etc. Wie lange braucht das, bis du ihn hinkriegst, bis du ihn in die Spur bringst? Sorgt das tatsächlich für Aufbruchstimmung, weil natürlich die Erwartungshaltung an ihn immer noch groß wird und möglicherweise auch dann zu groß sein wird, um sie zu erfüllen aus seiner Sicht. Ich bin da sehr skeptisch.
Ja, ich auch. Also ich glaube weiterhin nicht daran, dass das klappen würde, weil wenn man sich inhaltlich beschäftigt, werden auch die Verantwortlichen darauf kommen, dass er der Mannschaft zumindest nicht gleich weiterhelfen wird. Das wird dann eher eine Sache sein, wenn man ihn gut hinbekommt und dann Niko Kovac mit Fitness und allem drum und dran. Das haben ja andere Spieler, wie beispielsweise auch ein Bellingham, der total fit eigentlich nach Dortmund gekommen ist, auch gespürt, dass es nochmal was anderes ist. Dann bist du im Oktober, November und ich weiß nicht, ob du dann diesen Spieler dafür extra verpflichtest. Ich glaube, ihr dürft euch trotzdem, auch wenn Lars Ricken das ja ein Stück weit bestätigt hat, dieses Interesse, müsst ihr, glaube ich, oder tut ihr euch leichter als BVB-Fan diese Hoffnungen langsam zu begraben, wenn es der BVB schon nicht macht, dann tue ich einfach jetzt mal an dieser Stelle und wir gucken. Ja. Kann natürlich alles passieren und ich wette, wir werden auch im Juli und August wieder über Jadon Sancho diskutieren. Wir bleiben da dann für euch. Ja,
das ist nicht, dass du klar wieder da bei Flight Control dann hinterher checken musst, welche Learjets von London kommen und Paderborn landen oder so. Ne? Da halte ich mich raus.
Da hältst du dich raus. Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich bin mir sicher, das ein oder andere Mal in diesem Sommer auf jeden Fall die App benutzen, weil einfach trotzdem großer Umbruch ansteht. Ich glaube, dass sie durchaus auch einige Spieler auf dem Zettel haben, die sie dann auch verpflichten. Ich meine, das ist allein schon durch die Abgänge von Julian Brandt, von Niki Süle und so weiter, ist das ja ganz klar, dass sich da was tun wird. Wird auf jeden Fall spannend. Jetzt, Olli, um vielleicht noch einen kleinen Ausgänger zu finden für diese Folge. Ich glaube, auch wenn man, ich glaube, dieser Spannungsabfall lässt sich einfach nicht weg zu diskutieren. Jetzt steht dann ein Spiel in Hoffenheim an. Hoffenheimer auch vielleicht nicht mehr ganz so stark wie noch zuletzt vor ein paar Wochen. Nicht mehr ganz so stabil, nicht mehr ganz so spielfreudig. Olli, die direkte Qualifikation für die Champions League sollte aber dann am Samstag eingetütet werden, oder?
Ja, definitiv. Ich glaube, dass es auch, was soll ich sagen, ein Signal ist oder ein Signal wäre, jetzt nach zwei schwächeren Spielen, einmal ist es ja noch gut gegangen in Stuttgart gegen Leverkusen, dann nicht mehr, ein Signal an die Fans wäre zu sagen, hey, wir nehmen diese Saison noch ernst, auch wenn, ich glaube, davon geht niemand mehr aus, diese Champions League Qualifikation ernsthaft in Gefahr geraten kann, da jetzt mal durch das Tor zu gehen, dann mal einen Deckel drauf zu machen, dann auch nach einigen Nebenthemen, Schlotterbeck etc. pp., diese Trennung von Sebastian Kehl, Installation von Ole Boog, nochmal irgendwie ein sportliches Ausrufezeichen zu setzen. Ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig für den BVB in dieser Saison. Und ich würde es mir wünschen, wenn es dann in Hoffenheim passieren würde.
Ja, unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Und für euch noch ein kleiner Hinweis, jeder, der gut Osterferien sind, jetzt glaube ich überall in NRW schon vorbei. Trotzdem, morgen gibt es ein öffentliches Training beim BVB, 11 Uhr geht's los. Wenn ihr also noch nichts zu tun habt, vielleicht eure Mittagspause nutzt, wie auch immer, sehen wir uns da. Ansonsten eine schöne Woche. Olli, dir auch, ich hoffe. Übrigens komisch, du mit deinem Heuschnupfen. Bei mir ist es immer so, wenn es regnet oder nicht so schönes Wetter ist, merke ich immer gar nichts. Aber das ist wahrscheinlich auch wieder bei jedem anders.
Aber das ist der Unterschied zwischen Dortmund und Köln. Hier ist heute, der Himmel zieht sich mittlerweile leicht zu, aber es regnet nicht.
Ne? Ne, okay, jetzt geregnet. Ja.
Wir sind auf der Sonnenseite des Lebens, mein Lieber.
Ja, ich merke das. Und da zieht es mich morgen dann auch wieder hin, wobei in Brakel, das ist nochmal ein ganz anderes Wetterphänomen und ein ganz eigenes Wetterphänomen, was dort abgeht. Aber ja, ich bin gespannt. Vielleicht sieht man sich morgen. Ansonsten eine schöne Woche.
Auch Olli. Ja, zum Thema Brakel nur noch ganz kurz einen Spruch, den ein allerdings sehr, sehr geschätzter, leider am vergangenen Freitag verstorbener Kollege Benno Weber, man benutzt den Begriff häufig inflationär Legende, aber das war wirklich eine Reporterlegende. Lange für RTL gearbeitet, der war dann hier NRW-Sportchef, der Bild zuletzt, also ein richtig kultiger Typ, leider verstorben im Alter von 85 Jahren. Und der ist eingefleischter Schalker und der hat immer gesagt, wenn er, was selten genug der Fall war, dieses Trainingsgelände von Borussia Dortmund in Brakel besucht hat, kann mich erinnern, wir standen da irgendwann mal im November und der Wind pfiff dort so über die freie Fläche und wir haben beide gebibbert und Benno hat zu mir gesagt, tja Olli, das habe ich dir gleich gesagt, ist einfach zu weit östlich hier, Dortmund. Aber der hatte, der konnte noch ganz andere Sprüche rausschießen. Benno Weber, er möge in Frieden ruhen an dieser Stelle sei. Obwohl er Schalker war, er hat den BVB sehr intensiv verfolgt. Mhm. Der Ruhrgebietsfußball insgesamt lag ihm auch sehr stark am Herzen. Mhm. Ich wollte hinten raus nochmal an ihn erinnern, weil er für mich auch
sehr schön
journalistisch wirklich ein Vorbild war.
Sehr schön. Und saß, das habe ich mir sagen lassen, mit Glas Rotwein immer im Doppelpass.
Das war sein Markenzeichen. Ein Glas Rotwein morgens um 11 im Doppelpass. Also der hat sich um seine Wahrnehmung wenig geschert. War ein mutiger Mann und Journalisten, daran hat er mich versucht auch immer zu erinnern, Journalisten müssen mutig sein. Und Journalisten dürfen auch keine Angst haben, dass sie vielleicht mal durch Kritik oder unbotmäßige Worte in Ungnade fallen, sondern im Gegenteil, das ist das Wesen unseres Jobs. Mutig zu sein, zu versuchen, auf Missstände hinzuweisen, dabei immer um Objektivität natürlich bemüht sein, keine Frage, aber nicht darauf aus sein, sich Beifall von allen Seiten zu holen, sondern im Zweifelsfall klare Kante zeigen. In diesem
sehr
Sinne.
Schöne Worte. Macht's gut, schöne Woche.
Euch auch. Passt auf euch auf. Tschüss.